Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 200. Isabel Grupp, Frauenpower, Verantwortung und Vision in Familienunternehmen. Die 200. Podcast-Folge feiern wir mit Isabel Grupp. Sie gehört zu Deutschlands Top 50 Unternehmerinnen laut Handelsblatt. 2023 erhielt sie den Impact of Diversity Award. Als engagierte Förderin und Mentorin begleitet sie Startup-Gründerin im Rahmen des Grace Female Empowerment Programms. Sie teilt ihre Erfahrung und Herausforderungen als Nachfolgerin im traditionsreichen Familienbetrieb Plastromeyer und betont die Wichtigkeit von Verantwortungsübernahme und Innovation. Isabel diskutiert aktuelle Themen wie Equal Pay, den Fachkräftemangel und die Notwendigkeit von emotionaler Intelligenz im Führungskräftebereich. Sie erklärt, wie Unternehmen durch Reverse Mentoring junge Talente einbinden können und warum Social Media für moderne Unternehmen unverzichtbar ist.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast, bei dem es wirklich um das Thema Erfolg und Verantwortung geht, und wir haben etwas zu feiern. Ich habe etwas zu feiern, nämlich die 200. Folge dieses Podcasts Erfolg braucht Verantwortung. Und wir brauchen in Deutschland etwas mehr. Etwas mehr Menschen, die sagen, ja, ich übernehme Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung nicht nur in der Familie, aber gern auch als Unternehmerin und auch als Unternehmer. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, eine ganz brillante Persönlichkeit hier zu haben, eine Unternehmerin. Herzlich willkommen, Isabel Grupp.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Nun muss man sagen, Isabel Grupp, der Name wird etwas sagen. Die Leute werden sagen, ah ja, habe ich schon mal gehört, den Namen. Ja, da gibt es eine Verbindung natürlich zu Wolfgang Grupp. Aber hier muss man erst mal sagen, du hast mal deinen Bachelor gemacht in BWL Management, Master in International Business Development. Du bist Influencerin, sagen manche Leute, über 37.000 Follower auf Instagram, da bist du sehr fleißig, aber du gehörst den Top 50 Unternehmerinnen laut Handelsblatt. Du hast den Impact of Diversity Award 2023 bekommen und du gibst dein Wissen vor allen Dingen weiter an junge Startup-Gründerinnen bei der Accelerator-Programm Grace Berlin. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Außerdem sind wir beide Kolleginnen und Kollegen bei Speakers Excellence. Ich finde das so fantastisch.
Ja, also wenn du es jetzt so sagst, sind es eigentlich einige Dinge. Es stimmt, ich kann zu allem zustimmen, bei allem wirke ich mit und ich mache es mit Leidenschaft. Und das ist auch das, was mich ausmacht, dass ich so sehr multiple Aufgaben betreue und ich liebe das, was ich tun darf. Und meine Hauptaufgabe ist natürlich bei uns im Familienunternehmen Plastromeyer und da ist mein Hauptengagement. Aber natürlich habe ich mehrere Plattformen noch nebenbei. Es ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man sich als Unternehmerin zusätzlich engagiert, die Themen als Unternehmerin auch platziert, welche Aufgabenrahmenbedingungen sind da und welche Stolpersteine und ja, für Frauen ein Vorbild sein darf.
Für Frauen ein Vorbild sein, aber nicht nur für Frauen, du bist auch für Männer ein Vorbild, weil du machst sehr, sehr viele Dinge. Also wenn man das so sieht, das Portfolio, müsste der Tag mehr als 24 Stunden haben, könnte ich mir schon so vorstellen. Das Ungewöhnliche ist, wer hat heute noch die Traute, in ein Familienunternehmen zu gehen? Also, du hast den Namen schon gesagt, Plastromeyer. Plastromeyer, ich weiß, wo das ist, aber vielleicht erklärst du mal, dieser ungewöhnliche Name, der hat drei Komponenten. Wo kommt Plastromeyer her?
Ja, das ist schön, dass du es fragst, weil sich viele hinterfragen es gar nicht, woher der Name kommt. Also, Plastromeyer setzt sich zusammen aus Plastik, Trochtelfingen, Meier. Plastik ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich und auch heutzutage würde man den Begriff vielleicht anders wählen, aber es wurde damals so gewählt, weil das in die Branche ist, in der wir uns befinden. Dann Trochtelfingen ist der Ort, in welchem wir uns auch befinden mit unserem Werken. Das ist im Schwabenland südlich von Stuttgart. Und Meier ist der Familienname meiner Oma. Und meine Oma ist eine geborene Meier und mein Opa hat damals Dr. Franz Grupp ist mein Opa, hat damals aus der Firma Trigema heraus, Textilunternehmen, Trikotwaren Gebrüder Meier, Trigema, als hundertprozentige Tochter die Firma Plastro Meier gegründet, Plastik Trochtelfing Meier. Und der Name Meier kommt von meiner Oma und mein Opa hat sich hineingeheiratet. Und als dann die nächste Generation kam mit meinem Vater Johannes Grupp und mein Onkel mit Wolfgang Grupp, sind dann die Firmen voneinander getrennt worden. Und so sind wir familiär super friedlich und haben aber geschäftlich keine Verknüpfung mehr seit damals.
Ja. Aber ihr seid dicht beieinander, 16 Autominuten entfernt, glaube ich, von Burladingen, ne?
Ja, wir sind eng beieinander, wir wohnen nah beieinander und verstehen uns auch gut. Und insbesondere mit meiner Cousine und meinem Cousin sind wir sehr eng,
ja. Nun ist das ja auch ungewöhnlich. Also ich kenne ja viele Menschen, da sagt der Vater, so Kind, du machst mal das, du lernst mal Elektriker, machst dieses oder jenes. Was war deine Überlegung, als du gesagt hast, was hat dich das zu inspiriert, in diesem Familienunternehmen einzusteigen und das mit deinem Vater zu machen?
Ja, also ich bin groß geworden in dem Unternehmen, in der Unternehmerfamilie. Meine Mutter vorrangig hatte damals in den sehr jungen Jahren den Fokus auf uns gehabt, sehr liebevoll auch erzogen. Mein Vater war sehr, sehr viel im Büro und in der Firma präsent. Und ich kannte meinen Vater ausschließlich als den Unternehmer. Auch in der erweiterten Familie hatten wir ausschließlich Unternehmergespräche. Und meine Mutter hat sich sehr fürsorglich um uns gekümmert. Und da war das eigentlich gar nicht so klar, was unsere Wege sind. Aber es war klar, dass wir in einer Unternehmerfamilie groß werden. Und wie kam es dann, dass wir zusammengekommen sind? Das kam eigentlich erst sehr spät. Ich habe studiert, ich bin sehr leistungsorientiert erzogen worden. Also wenn ich auch Freizeit hatte, es war immer klar, dass ich etwas leisten sollte. Auch war ich im Leistungssport deshalb sehr engagiert und bin in jungen Jahren viel mit meiner Mutter auch unterwegs gewesen, dann im Sport. Und als es dann beruflich ging, war es dann Studium und was mache ich nach meinem Studium, Masterstudium. Und mein Vater hat mir dann angeboten, in die Firma zu kommen. Ja, und das war für mich nicht selbstverständlich, dass er mich fragt, da es ja ein sehr technisches Unternehmen ist. Da ist auch nicht selbstverständlich, dass es einem zugetraut wird und da es auch ein Bereich ist, der nicht zwangsläufig, wenn man so in Schubladen denkt, sehr für Frauen bestimmt ist. Weil wenn ich jetzt auch mein Umfeld anschaue, sind sehr, sehr wenige Frauen darin. Und von dem her habe ich es als Chance gesehen und es war nie so, dass ich das immer habe kommen sehen. Aber es war schon in dem Moment so für mich eine Ehre, Fluch und Segen zugleich. Und wenn ich eine Chance geboten bekomme, dachte ich, nutze ich sie. Ein Türöffner bekommt nicht jeder, das ist auch ein Privileg, dessen bin ich mir auch sehr bewusst. Und ich wollte dieses Privileg nicht einfach von mir werfen und die Chance wahrnehmen.
Also ich kenne um die Situation eines Familienunternehmens, weil ich meinem Vater vor 31 Jahren zum kleinen Bestand an Automaten abgekauft habe, daraus ein Familienunternehmen geworden ist, sogar ein Zweifamilienunternehmen, wo alle Berater gesagt haben, ist schon schwierig mit der eigenen Ehefrau, aber zwei Familien, das klappt eigentlich nie. Und es gibt ja immer so ein Anspruchsdenken der Mitarbeiter, ach, kommt die Tochter vom Chef und so. Was waren so deine größten Herausforderungen damals?
Also ich bin zum einen nicht als Chefin gekommen, sondern ich bin damals nach dem Studium zwar, aber als Trainee eingestiegen. Und ich glaube, ich habe mich auch nicht so klassisch verhalten, wie wenn ich jetzt hier alles wüsste, sondern ich habe mich sehr eingegliedert und habe auch ein Feeling bekommen wollen für die Menschen. Und der größte Druck oder die größte Erwartungshaltung kam eigentlich nicht von außen, nicht von meinen Eltern, nicht von der Belegschaft, sondern von mir selbst. Also ich wollte auch die Dinge, die ich anpackte, gut machen. Ich wollte die Erwartungshaltung treffen und übertreffen, aber die Erwartungshaltung war gar nicht von außen kommend da. Ja, das habe ich mir selber in meinem Kopf eigentlich aufgebaut. Und als ich das relativ schnell bemerkt habe, dass der Druck, den mache ich mir eigentlich meistens selbst, hat sich das auch dann gelegt. Ja, also dann ist es auch so gewesen, dass ich hineingegangen bin ins Unternehmen, viel gefragt habe, mir viel erzählt wurde, ein Gespür fürs Unternehmen bekommen wollte. Wer sind die Treiber? Wer sind die Querulanten? Warum werden Dinge wie gemacht? Und manche Dinge haben auch durchaus durchaus sehr viel Berechtigung, wenngleich sie in der Theorie anders gelernt werden, weil es die DNA des Unternehmens so hergibt und weil gewisse Strukturen es nicht anders zulassen. Und das muss man verstehen. Ja? Und wenn man da von extern kommt und da noch nicht so viel Ahnung hat von der Praxis, ist es ganz wichtig, dass man die Dinge erstmal erfragt, warum sie so sind. Und das hat mir sehr geholfen. Und mir haben dann auch sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr geholfen.
Du heißt ja, der Oberbegriff dieses Podcasts, Erfolg braucht Verantwortung. Ich mag die Frage gar nicht stellen, weil ich schon deine Antwort ahne. Glaubst du, dass das zusammengehört? Erfolg braucht Verantwortung?
Also ich denke, das gehört dazu. Und ich glaube, man sollte Verantwortung übernehmen, um erfolgreich Projekte durchzuziehen. Das ist für mich schon eine Komponente, die zusammenspielen kann. Aber nicht, das ist nicht der einzige Einfluss für Erfolg. Ja? Es braucht auch Leidenschaft, es braucht auch Hingabe, es braucht auch hier und da ein Stück weit ein glücklicher Zufall oder gute Momente. Ja? Also das gehört manchmal auch dazu, ja? dass man im richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Das spielen mehrere Komponenten. Aber Verantwortung zu übernehmen für das, was man entscheidet, ist wesentlich, auch eine wesentliche Aufgabe für Unternehmerinnen und Unternehmer, dass sie verantwortungsvolle Entscheidungen treffen, weil wir entscheiden ja auch über ein Schicksal von Menschen, von Familien. Und das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und oftmals würde ich es mir wünschen, viele Entscheidungen würden mehr verantwortungsvolle, also die Menschen sich mehr überlegen, was sie eigentlich damit auslösen. Ja? Und das fehlt manchmal.
Wie lebt ihr das Thema Verantwortung bei euch im Unternehmen? Bindet ihr die Mitarbeiter in die Entscheidung mit ein oder werden nur Aufgaben delegiert? Oder sagt ihr, du kriegst ja nicht nur die Aufgabe, sondern du hast ja Verantwortung darüber. Das lebt ihr wahrscheinlich auch, oder?
Ja, es ist auch ein Stück weit ein Prozess. Inwiefern sind Dinge auch gewachsen? Wie war das früher? Wie war die Gesellschaft früher? Was wollten eigentlich auch zum Thema Leadership Mitarbeitende in anderen Generationen? Ich würde mal sagen, die Generation, auch mein Vater hat das Unternehmen aufgebaut oder groß gemacht. Er kam ja auch als zweite Generation, aber durch ihn ist es erfolgreich geworden. Und da war es schon sehr die Verantwortung, bei ihm auch mehr, dass er alle zwar angehört hat und ein Teamplayer ist, aber er die verantwortungsvollen Entscheidungen getroffen hat. Jetzt durch, würde ich mal sagen, unterschiedliche Generationen, auch gesellschaftliche Veränderungen durch neue Generationen wie mich, sind auch andere Führungsstile gekommen, sagen wir auch erwartbar. Und die Gesellschaft möchte auch nicht mehr in der Form oder junge Talente wollen auch nicht mehr Dinge vorgetaktet bekommen oder Entscheidungen wollen sie selber treffen und Verantwortung übernehmen. Das kommt immer mehr und dadurch auch ein veränderter Führungsstil. Das heißt, dieses Thema kommt durch mich ein bisschen stärker und ich lasse andere mehr Verantwortung übernehmen, als es bisher war. So würde ich es jetzt mal ausdrücken.
Prima. Es gibt ja noch einen großen Aspekt, ich glaube, wir haben in Deutschland eine Menge noch nachzuholen. Ich denke mal an das Thema Equal Pay. Also gleiche Zahlung für gleiche Leistung. Es ist immer noch so, dass wir sagen, naja, Frauen in Führungspositionen sehen manche männerdominierte Bereiche immer noch als Exoten an. Sagt, oh, das können die Männer besser. Naja, müssen wir die auch mal ranlassen. Ich glaube, da müssen wir eine ganze Menge nachholen. Wie siehst du das? Wie beobachtest du das als verantwortungsvolle Frau in einem Unternehmen?
Also sofern wir noch solche Fragen gestellt bekommen, sind wir noch nicht gut genug. Genau. Das heißt, also wenn es dann so noch thematisiert wird, haben wir noch einige Aufgaben. Ich persönlich, bei uns im Familienunternehmen haben wir die Position bewertet, unabhängig des Geschlechts. Das heißt, der die Position innehält, der Leistung bringt, unabhängig ob Frau, Mann, egal welches Geschlecht, bekommt auch den entsprechenden Gehalt oder Lohn. Und wir haben da noch einige Dinge zu erledigen, da es oftmals leider noch so ist, wie es genau jetzt gerade beschrieben wurde. Und das ist, ich glaube, eine Frage der Zeit. Aber wir müssen da noch einige Steps erledigen. Das heißt, Frauen und Männer gleichstellen und auch das durch Leistung und nicht aus meiner Sicht weniger durch Quote, sondern mehr, dass man Türen öffnet für alle. Ja, und das leistungsbezogen.
Leistungsbezogen und nicht quotenbezogen, ganz klar. Das ist, Da stimme ich dir völlig zu.
Leider braucht man aber manchmal die Quote, weil
ja, dem Traum immer dann, wenn keiner dran denkt, ne?
Genau, wenn keiner dran denkt, einer Frau auch mal eine Tür zu öffnen. Deshalb sage ich Türöffner für alle. Und es entscheidet dann jeder auch selbst, der die Tür geöffnet bekommt, ob er hindurchgehen kann, wie und wie ambitioniert und wie schnell und wie gut. Ja.
Nun gibt es noch ein weiteres großes Problem, gerade bei Familienunternehmen, denn nach einer Studie zufolge des Instituts für Mittelstandsforschung schätzt man für den Zeitraum 2022 bis 2026, dass etwa 190.000 Unternehmen Nachfolge suchen. Davon betroffen sind rund 2,4 Millionen Beschäftigte. Was sind nach deiner Meinung so die Schlüsselelemente? Was müssen wir tun, um das attraktiver zu machen, um die Menschen in diese Verantwortung zu bringen, das Unternehmen zu übernehmen, die Verantwortung? Wie siehst du das als Familienunternehmerin?
Ja, also zum einen ist der Ruf eines Unternehmers oder Unternehmerin, wenn man da so generell sich das anhört, nicht sonderlich toll. Ja, also die Unternehmer werden im Gesellschaftsbild nicht grundsätzlich positiv dargestellt, sodass dass es wichtig ist, Unternehmer und Unternehmerinnen zu haben, sondern es ist oftmals auch kritisch beäugt. Ja, also es ist Fluch und Segen zugleich, auch in einer Unternehmerfamilie groß zu werden. Es hat viele Neiddebatten, dass einem vieles geschenkt wird, aber das ist so ein Thema. Vielleicht mag es auf manche zutreffen, dass es so klassische Unternehmerkinder, die man so in die Schublade steckt, die verprassen hier das große Geld. Aber das ist nicht das Große und Ganze. Es gibt sehr, sehr viele fleißige Unternehmerkinder, die leistungsorientiert erzogen worden. Und für jedes Unternehmen ist es ein Segen, wenn sie Nachfolger hat, die auch fähig sind und auch die Leidenschaft und auch den Willen haben, ins Unternehmen zu gehen. Natürlich müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es den Nachfolgern auch nicht zusätzlich erschweren, sprich Steuerthemen, die im Moment ja wieder diskutiert werden, ist aus meiner Sicht nicht diskussionswürdig, weil wir brauchen in Deutschland den Mittelstand, wir brauchen die Nachfolge. Du hast es gerade auch gesagt, dass die Nachfolgerinnen fehlen. Es werden auch viel zu wenig Firmen gegründet. Ja, also warum? Rahmenbedingungen, Bürokratie, komplexe Prozesse, das ist nicht schön. Ja, und deshalb muss eigentlich das schon auch eine Ehre sein für jeden zu sagen, hey, wenn ich es möchte und kann, das wäre natürlich fatal, wenn jemand in eine Rolle kommt, die er überhaupt nicht ausfüllen kann, aber wenn er in diese Position gehen möchte, dass man es auch einem nicht zusätzlich erschwert, so möchte ich sagen, und auch unterstützt, ja, und sagt gut, dass man den Weg geht und dass man auch Arbeitsplätze in Deutschland sichert. Das ist ja auch das Wichtige und das sehen oft viele nicht, sondern Unternehmertum muss auch als Lebensmodell gesehen werden und akzeptiert werden als positiven Antrieb in Deutschland und auch als Zukunft. Ja, wenn es keine Unternehmerinnen und Unternehmer mehr gibt, ja, wie schaffen wir dann die wichtige Säule des deutschen Mittelstandes als Arbeitsplatzgeber, ja, in Deutschland, und wer übernimmt die Aufgabe dann, ja? Und das ist schon auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die man erfüllen sollte.
Liebe Isabel, du leitest genau auf meine nächste Frage hin. Das finde ich so fantastisch, als wenn du es gewusst hättest. Mittelständische Unternehmen, KMUs, sagt man ja, die haben ja riesen Herausforderungen. Und das weißt du selbst am besten. Was müsste geschehen? Was würdest du dir wünschen an Rahmenbedingungen? Was müssten wir in Deutschland ändern, damit wir auch international wettbewerbsfähig sind und attraktiv für unsere eigenen Fachkräfte?
Zum einen, also das Schwierigste ist im Moment gerade das Thema Bürokratie, also Bürokratieabbau. Ja. Dann also vereinfachte Rahmenbedingungen, dass weniger Eingriffe ins Unternehmertum vorherrscht. Also wir driften immer mehr in Richtung Staatswirtschaft, sodass quasi der Staat sich in das Unternehmertum einfach einmischt.
Zu viel einmischt.
Zu viel einmischt.
Zu viel reglementiert,
zu viel Bürokratie. Ich wünsche mir sehr viel mehr Vertrauen. Und zwar nicht nur ins Unternehmertum, sondern auch in Bürgerinnen und Bürger. Ja? Viel mehr muss auch übrig bleiben bei den Bürgerinnen und Bürgern, vom also Brutto-Netto quasi Schere, dass sich auch viel mehr Leute auch trauen, was zu wagen. Ja? Und da würde ich mir das wünschen, dass man sich da raushält, dass natürlich Staat für innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Rahmenbedingungen, Infrastruktur sich um diese Dinge kümmert, aber um soziale Marktwirtschaft, Unternehmertum sollen sich doch auch die Unternehmer kümmern und auch um den Gründergeist wieder hervorzubekommen, wäre es wichtig, dass die Menschen mehr übrig haben, also mehr Netto am Ende des Monats haben, sodass sie sich auch mal wieder was trauen und nicht immer auf Kante fahren müssen in Inflationszeiten. Es ist furchtbar, wie der Wohlstand nachlässt und so auch dann die Mentalität, Dinge zu bewegen. Und das ist kein guter Trend und den sollte man wenden.
Da müssen wir etwas tun. Du beschäftigst dich auch mit ganz aktuellen Themen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Und ich sage dann immer, ja, klar, wichtig. Also ich habe neulich mit Sven Gabojanski gesprochen, einem der Leiter des größten Zukunftsforschungsinstituts. Und der sagt natürlich ganz klar, also Unternehmen, die heute noch glauben, künstliche Intelligenz ist morgen, die sind auf dem falschen Weg, das ist schon heute. Aber ich spreche mal etwas anderes an, von den Führungsthemen. Da gibt es noch etwas anderes, so zum Beispiel emotionale Intelligenz. Damit beschäftigst du dich ja auch. Ist emotionale Intelligenz nicht noch viel wichtiger als die künstliche Intelligenz, die uns möglicherweise helfen kann? Aber gerade im Führungsbereich ist es doch sehr wichtig, dass wir diese emotionale Intelligenz in uns heranreifen lassen. Wie siehst du das?
Ja, also wichtiger, ich weiß jetzt nicht, ob man das so bezeichnen sollte, sondern es ist im Bereich Leadership, ist emotionale Intelligenz auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Wichtig ist natürlich aber auch das Thema künstliche Intelligenz, dass wir das vorantreiben. Aber emotionale Intelligenz im Thema Leadership und Empathie, das sind Dinge, die vor allen Dingen in dieser digital beschleunigten Welt und in dieser unemotionalen digitalen Welt noch mehr gefördert und gestützt wird, sodass wir die emotionale Komponente nicht verlieren. Ja, weil wenn wir dann alle ohne Emotionen agieren, dann sind wir ja quasi Roboter und wir Menschen sind aber keine Roboter. Wir arbeiten alle, wir haben alle Emotionen, wir haben Empfindungen und denen sollte man Raum geben. Ja, und ich glaube, das Empathische ist mehr gefragt denn je. Ja, also diese ganzen Soft-Komponenten, deshalb aus meiner Sicht auch das ganze Wertekonstrukt, dadurch, dass die Gesellschaft sich verändert hat, dass Dinge auch Ansprüche oder auch das Thema Leistung oder wie aus einer Generation herauskommen, wo viel eigentlich okay war, kein Kriegszeiten waren, ja, ist natürlich ein ganz anderer Status quo, in welchem wir aufgewachsen sind als vorige Generationen. Und deshalb ist die emotionale Komponente aus meiner Sicht extrem wichtig.
Du unterstützt ja auch gerade junge Gründerinnen und zwar im Rahmen des Grace Female Empowerment Programm. Kannst du uns darüber was erzählen? Was erzählst du der jungen Gründerin? Wie unterstützt du die in dem Mentoring-Programm?
Ja, also bei Grace ist es, da kommen Gründerinnen zusammen, die, also in dem Fall, in welchem ich Bereich oder mit unterstütze, ist es immer einmal im Jahr ein Pitch, in welchem mehrere Gründerinnen ihre Idee pitchen können und manche werden dann ausgewählt, um dann zu partizipieren an einem Programm, das dann folgt, finanzielle Unterstützung, Mentoring-Unterstützung, aber auch Unterstützung durch Kontakte, die man dort gewinnen kann, um sich zu skalieren, um die Idee, um das Unternehmen quasi von der Gründungsphase auch in eine mögliche Realisierung und Skalierungsphase zu kommen. Und ich im Speziellen begleite da auch Gründerinnen, die natürlich auch in dem Bereich sich befinden, in welchem ich mich tummel mit Plastromeier, also Produktideen, alles rund um Herstellung, gesamte also Komponenten, wenn man um Geräte spricht oder Gerätebau, Assembling, solche Themen. Da kann ich auch aus dem Repertoire sprechen, welche Stolpersteine hat man, was muss man bei Produktentwicklungen beachten. Vielleicht wären wir auch ein potenzieller Produktionspartner und können da auch mit kooperieren und hochskalieren. Wir sind ja eigentlich der richtige Partner für jedes Startup, das eine Produktidee hat aus Kunststoffen, also Staubsauger, Kaffeemaschine oder sonstige Produkte, Solarkollektoren.
da sind wir ja auch überall mit dabei, bei Spielwaren, aber auch smarten Spielwaren und solche Dinge, die können wir aus erster Hand berichten, und ich kann auch aus Produktionssicht die Seite dann noch mit beleuchten, und das ist den Bereich, den ich damit begleite.
Das finde ich sehr interessant, also auch bei Startups, da sollte man mal genau hinhören hier, die sagen, Mensch, wir haben eine Produktidee, wir brauchen vielleicht ein Cover dafür, wir brauchen irgendetwas ähnlich wie ein Spritzgussverfahren oder was auch immer, da könnt ihr auch direkt helfen mit euren Produkten, denn ihr habt ja vornehmlich Produkte, die wiederverwertbar sind, also keine Kunststoffteile, die man irgendwann wegwirft, sondern Produktions-, du hast es gerade gesagt, Staubsauger, Kaffeemaschinen, Brüher möglicherweise, also ganz viele Dinge, die man da hat.
Genau, also wir produzieren eigentlich Consumer Goods hauptsächlich, ja, und das für Kunden. Also wir haben natürlich sehr viele namhafte, schon etablierte Marken, große Marken in Deutschland, die wir teilweise nennen dürfen, teilweise nicht, und wir produzieren dort die Endgeräte, also komplett fix fertig alles im Endkarton. Aber für Start-ups, die Idee haben, die Konzeptionen haben, die brauchen ja immer einen Realisierer. Und genau das realisieren wir für Marken, aber für Start-ups wären wir natürlich auch der Partner und sind es auch sehr oft. Also wir haben sehr, sehr viele Produktideen, die bei uns platziert werden, oder auch Startups, die kommen und uns fragen, ob wir das für sie produzieren können oder ob wir kooperieren können. Das ist ja eigentlich unser Kerngeschäft auch, und wir können die Wertschöpfung bieten, die wir haben, und das kann ich natürlich auch den Gründerinnen anbieten, die dabei Grace auch mitmachen, und manchmal ergibt sich dann auch eine gute Synergie.
Und ich stelle immer wieder fest, gerade bei Gründern, Gründerinnen, irgendwann wächst das Unternehmen, und das wächst manchmal sehr, sehr schnell. Ja. Die Organisationsstrukturen kommen nicht mit, und auf einmal stehen die vor der Herausforderung in der Führungsverantwortung. Sagen, ach du meine Güte, jetzt habe ich ja mehr Mitarbeiter, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Eine deiner Prinzipien in der Führung ist, sei du selbst, wie ich erfahre. Wie setzt du das um in deinem Unternehmen, und was kannst du da Gründerinnen raten?
Also sei du selbst ist auch so ein Prozess, den ich selber auch an mir selbst beobachtet habe, dass ich, als ich eingestiegen bin ins Unternehmen, dachte, so und so muss ein Unternehmer oder Unternehmerin sein, ja, weil ich das ein Leben lang so vorgelebt bekommen habe. Und relativ schnell habe ich festgestellt, dass die Version, der ich nachgeeifert bin, das gar nicht zu mir passt. Ich natürlich eine andere Art habe zu leben, zu denken, und vielleicht auch weiblich gesteuert, mit Empathie manche Dinge auch anders sehe. Und deshalb war es für mich wichtig zu erkennen, ich kann keine Kopie sein von beispielsweise meinem Vater. Also ich kann gute Dinge, die ich dort sehe, gerne übernehmen. Aber Dinge, die ich anders machen würde, muss ich in meinem Stil machen, auf eine andere Art und Weise. Und da geht es gar nicht um gut oder schlecht oder richtig oder falsch oder besser oder schlechter, sondern es geht darum, dass man seinen eigenen Stil findet und da dann auch authentisch sein kann. Und das habe ich gefunden, indem ich quasi meinen eigenen Weg, der sehr viel empathischer ist, gegangen bin. Und das empfehle ich eigentlich allen Gründerinnen und Gründer, weil sie orientieren sich oftmals an anderen Unternehmern, Unternehmerinnen. Aber wichtig ist zu erkennen, sie können sich viel abschauen, aber sie sind immer noch selbst jemand Eigenes. Ja? Und die eigene Note ist ganz, ganz essentiell, um sich da zu differenzieren und dann nicht, sofern es dann in den Prozess reinkommt, wenn man größer wird, kann man sich das dann nicht mehr abgucken, sondern dann muss man das auch selber wissen, wie es geht. Und dann geht es im eigenen Stil natürlich viel besser. Und da sollte man sich selbst sehr, sehr gut kennen, seine Stärken und seine Schwächen. Und wenn man die Stärken stärkt und die Schwächen schwächt, ist man schon sehr viel weiter, als wenn man da blind einfach in den Prozess reingeht.
Mit jedem Unternehmer, Unternehmerin, mit dem ich spreche und die sagt, was ist dein brennendes Thema Nummer eins? Sie sagt, Fachkräftemangel. Neulich war ich in einem der größten Serialienhersteller in Deutschland und er sagt, naja, Fachkräftemangel, das wäre ja schon schön, wir haben überhaupt einen Kräftemangel. Wir kriegen das gar nicht hin. Und dann spreche ich mit sehr vielen Experten, die sich mit Gen Z auseinandersetzen, jetzt künftig demnächst mit Generation Alpha. Und ihr habt ein Prinzip, ich finde das revolutionär, das nennt sich Reverse Mentoring. Da geht es darum, diese junge Generation mit einzubinden. Erzähl uns mal etwas darüber. Was ist Reverse Mentoring?
Also Reverse Mentoring ist bei uns, wenn man das klassische Mentoring betrachtet, ist es ja so, die Erfahrung coacht die Neuen, ja, oder die Unerfahrenen. Das Reverse Mentoring stellt es quasi andersrum auf. Also das heißt, die Unerfahrenen oder die Youngsters, ja, sagen wir mal so, können auch andersherum coachen oder berichten. Und das ist quasi der Weg umgekehrt. In unserem Fall jetzt, unsere Auszubildenden geben ebenso Feedback an unsere Ausbildungsleiter, an unsere Abteilungsleiter, Teamleiter, sowie andersrum. Und das ist insofern wichtig, dass man das in beide Richtungen macht. Da es aus meiner Sicht im natürlichen Leben eigentlich auch so ist, beispielsweise wenn man jetzt auch Familienkonstrukte anschaut, war es immer so, dass Eltern den Kindern sagen, wie die Welt funktioniert. Ja. Mhm. Das hat aber längst schon ausgedient. Ja, das gibt's nicht mehr.
Sie wissen es doch nicht immer, oder?
Jetzt ist es so, durch die ganze Digitalisierung ist es schon so, dass die Kinder eigentlich den Eltern zeigen, wie ein Smartphone funktioniert, wie man Dinge schneller macht, alles rund um Digitalisierung. Und es ist im Privaten so, dass die Jugend auch die Eltern berät, ist nicht unbedingt belehrt, ja, aber da auch hier und da die Stichwörter gibt oder die Tools zeigt, wie man es schneller, effizienter, sprich Social-Media-Themen machen kann. Das ist im Geschäftsumfeld genauso. Und ich finde es ganz furchtbar, wenn man als Neuling reinkommt und immer nur zuhören muss und gar nicht gefragt wird, ja, weil manchmal haben oft diejenigen auch gute Hinweise und sollten auch angehört werden. Und im Monologstil die Dinge zu erledigen, hat für mich ausgedehnt, sondern man muss zuhören. Das ist eine wichtige Eigenschaft von einem Leader auch, vor allem im Teammitglied zuhören, dann auch von den Jungen, ja, um die Gen Z zu verstehen, muss man sie auch fragen und hören und die Befindlichkeiten erfragen. Und dann kann man Dinge auch besser nachvollziehen.
Und das führt natürlich zu dem Thema, was auch deins ist, Social Media. Du bist ja sehr aktiv, du hast einen Instagram-Account, über 37.000 Follower, ich weiß es nicht aktuell, und verschiedene andere Aktivitäten. Wie wichtig ist Social Media für Unternehmen heutzutage und wie kann man das umsetzen? Muss man das alles selber machen? Kann man sich Hilfe holen? Was sollte man tun?
Wichtig ist, dass man sichtbar ist.
Okay.
Ein nicht sichtbares Unternehmen ist so gut wie nicht existent. Jetzt muss man sehen, dass wir jetzt als Plastromeier, wir sind ja keine Marke, sondern wir sind Zulieferer der Industrie. Also uns muss man zwangsläufig nicht unbedingt kennen. Ja, wir sind in der Branche etabliert, würde ich sagen. Also auch im Bereich Kabelhersteller. Wir sind unter den Top 3 Kabelherstellern Deutschlands. Aber auch im Spritzguss- oder Komplettgerätebereich sind wir sehr etabliert. Aber wenn jemand außerhalb der Branche, kann uns nicht kennen. Deshalb Sichtbarkeit ist unfassbar wichtig auf Social-Media-Kanälen und das gestreut, sodass man stattfindet, dass man weiß, dass es Plastromeier gibt, dass es einen Zulieferer gibt, falls man solche Bedarfe hat, aber auch, dass man dem ganzen Thema, und deshalb bin ich auch selber drin, ein Gesicht gibt, weil Plastromeier ist ja jetzt nicht unbedingt zwangsläufig zu verbinden mit einem Gesicht, ja, aber wenn ich als Isabel Grupp, als Unternehmerfamilie reingehe und dem ganzen Thema Plastromeier ein Gesicht gebe, verschafft es schon auch mehr Transparenz, mehr Authentizität und natürlich Employer Branding, Thema Fachkräftemangel. Die Menschen können sich im Vorfeld erkundigen, ist es eventuell auch ein Arbeitgeber für mich oder ist es sogar ein Geschäftspartner für mich? Mhm. Wäre das eventuell ein Zulieferer? Wir brauchen gar nicht so viel sprechen. Über uns kann man sehr, sehr viel erfahren. Wir geben sehr viel Transparenz. Und hat sich das auch zum Thema Fachkräfte und Kräftemangel auch gekehrt. Ja? Also zu uns kommen eigentlich Bewerber, die schon so viel über uns wissen, ja, ganz andere Fragen stellen als früher und dann auch sagen, ich habe das und das gehört in einem Podcast und da würde mich noch zusätzlich interessieren, die und die Frage oder das fand ich spannend, deshalb wollte ich mich hier vorstellen und bei Ihnen arbeiten. Also es hat so viele Pluspunkte auf allen Ebenen.
Fantastisch, lieber Isabel. Zum Schluss lass uns mal noch etwas anderes machen und zwar, im Moment hören wir in Deutschland immer, wir sind in Sorge. Wir sind im Krisenmodus. Wir hören die aktuellen Nachrichten, wir wissen nicht, wie geht's weiter, Kriegsgefahr, ähnliche Dinge, die Wirtschaft. Ich höre es immer wieder auf dem absteigenden Ast. Stell dir mal vor, du würdest ihr begegnen, der FDP, der Fee der politischen Entwicklung. Also einer Fee, der du sagen könntest, liebe Fee, ich wünsche mir für unser Unternehmen, für unseren Mittelstand, für unsere wirtschaftliche Entwicklung Folgendes. Was würdest du dieser Fee sagen? Was sollte sie verwirklichen, damit es in Deutschland wieder aufwärts geht?
Ja, also
Gute Frage. Da hätte ich mir vielleicht gerne im Vorfeld mehr Gedanken dazu gemacht. Aber jetzt so ad hoc würde ich sagen, ich würde mir es wünschen, dass wir wieder mehr Vertrauen bekommen in die Menschen, dass sie mehr Vertrauen ins Unternehmertum und dass wir auch uns was zutrauen, in der Zukunft was zu bewegen und mutig vorangehen und mehr positive Gedanken hegen und nicht immer nur die multiplen Krisen im Kreis drehen und das alles negativ reden, sondern mehr Optimismus und Zukunftsgedanken und Perspektiven aufzeigen. Und das würde uns allen sowohl mental als auch wirtschaftlich und dem ganzen Land gut tun.
Ein besseres Schlusswort kann es gar nicht geben, liebe Isabel. Ich danke dir sehr für deine inspirierenden Gedanken. Das waren fantastische Gedanken, Inspiration von Isabel Grupp. Aus der Sicht einer Expertin für kleine mittelständische Unternehmen, aber überhaupt Menschen zu begeistern dafür, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu tun. Liebe Isabel, ich danke dir sehr für diese vielen Gedanken. Und wer meint, das ist doch ein tolles Unternehmen, da kann ich doch arbeiten bei Plastromeier, denn die brauchen auch Nachwuchskräfte, die brauchen Fachkräfte und da gibt es große Herausforderungen. Und Isabel, wo kann man sich da bewerben?
Also gerne natürlich direkt über Social-Media-Kanäle oder per E-Mail bewerbung@plastromeier.de und Plastromeier mit AY, der darf immer gerne uns anschreiben.
Wir würden uns freuen und sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.